Was Frau Rosus-Gersdorf in den letzten Wochen erlebt hat, ist völlig inakzeptabel.
Eine Hetzkampagne gegen eine hoch angesehene Staatsrechtslehrerin.
Die Babys vor der Geburt ihnen keine Menschenwürde zugesteht, sie also zur Abtreibung freigibt, die schärfste Impfpflichten verfolgt, können Sie noch so schreien, und die ein AfD-Verbot fordert.
Eine Beschädigung der Gewaltenteilung in Deutschland.
Sie werfen diesen Menschen und unsere demokratischen Organisationen den Rechtsextremen zum Fraß vor.
Ein solches Desaster hat es in der Geschichte der Wahlen zum Bundesverfassungsgericht in diesem Hohen Haus noch nicht gegeben.
Ja, also das klingt nach einer lebendigen Debatte, würde ich mal sagen.
Das kann man wohl sagen. Das am Schluss war Britta Hasselmann von den Grünen, und im Hohen Haus beherrschen wenige den hohen Ton der Empörung, so wie sie. Das ist Machtspiel, der Politikpodcast von NZZ und Bross-Stiftung.
Jeden Donnerstag streiten wir über das, was Deutschland bewegt. Diese Woche geht es um Frauke Brosius-Gersdorf und die Frage, wer ans Bundesverfassungsgericht darf.
Ich bin Marc-Felix Serau und ich sage, Frau Brosius-Gersdorf ist übel mitgespielt worden, aber es spricht viel dagegen, sie an das höchste deutsche Gericht zu schicken.
Ich bin Benedikt Neff und sage, die Aufregung um Frauke Brosius-Gersdorf ist maßlos. Gemessen an den politischen Verhältnissen in Deutschland ist die Frau eigentlich fast Mainstream. Und der Fokus der Debatte auf die Frage eines Schwangerschaftsabbruchs überzeugt mich nicht. Ja, hallo Felix.
Hallo Benedikt.
Es klingt schon ein bisschen an, dass da möglicherweise ein bisschen Dissens in der Luft ist in dieser Frage. Ich muss ja sagen, ich habe am Anfang gedacht, dieser Kelch geht sozusagen an mir vorüber. Ich habe so langsam gesehen, da kommt sowas, Berichterstattung über diesen Fall, Brosius-Gersdorf, diese Nomination fürs Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Ich wollte mich instinktiv noch gar nicht richtig damit beschäftigen. Es wirkte alles für mich so ein bisschen aufgeregt und übertrieben. Dann kam so diese Abtreibungsdebatte, wirkte fast ein bisschen wie in den USA. Und irgendwann kam dann auch noch ein Plagiatsvorwurf und ich dachte, jetzt sind wir da, wo irgendwie jeder Skandal in Deutschland endet. Aber jetzt vor dieser Sendung habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und ich muss sagen, das ist ein interessanter Fall. Aber kannst du noch mal sagen, was ist der Kern der Aufregung? Vielleicht auch für einen Hörer in der Schweiz, der dieses Thema tunlichst ignoriert hat und jetzt kurz eingeführt werden muss.
Gerne. Also es fing eigentlich alles so unaufgeregt und routiniert an wie immer, wenn neue Richter an das höchste deutsche Gericht geschickt werden sollen. Mhm. Und das wird normalerweise im Bundestag im kleinen Kreis ausbaldowert. Da gibt es einen Wahlausschuss und da können dann die etablierten Parteien abwechselnd Leute nominieren. Und in der Regel, mit wenigen Ausnahmen, passiert das einvernehmlich. Und Frau Brosius-Gersdorf ist Anfang Juni von der SPD nominiert worden. Dann gab es Gespräche mit der Unionsfraktion und mit den Grünen. Und dann haben sich alle darauf geeinigt. Es gab auch ein Gespräch, da wurden auch kritische Fragen gestellt. Aber das ging alles irgendwie seinen normalen Gang. So, und dann kam plötzlich, am 30. Juni war es, glaube ich, ein erster kritischer Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gleich auf der ersten Seite, ein Bericht und ein Kommentar. Und da wurden anonyme Abgeordnete der Union zitiert, die gesagt haben, also diese Frau, die geht ja wohl gar nicht. Die ist irgendwie linksradikal und trifft einen ganz, ganz falschen Ton. So, und dann kamen immer mehr Medien dazu, etablierte, überregionale, seriöse Medien, eher laute Medien, vor allem von rechts. Dann kamen Reaktionen von links und dann kam der Wahltermin. Das war der 11. Juli.
Da gingen aber immer noch alle eher davon aus, dass sie gewählt würde.
Na, das war in den Tagen vor diesem Termin, war absehbar, das wird eine enge Kiste. Hm. Weil du brauchst für die Wahl im Plenum eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und dazu muss dann schon die Union auch geschlossen abstimmen. Und es deutete sich dann an, dass es wohl 50 bis 60 ungefähr Nein-Stimmen oder auch und oder Enthaltungen geben könnte. Und dann wäre zumindest diese Kandidatin gescheitert. Nämlich über die Kandidaten wird immer einzeln abgestimmt. So, und als die Union merkte, es wird knapp, hat sie halt gesagt, sorry Leute, wir müssen diese Wahl von der Tagesordnung nehmen, das klappt nicht. Und dann gab es diese sehr aufgeregte Parlamentsdebatte, aus der wir gerade einige Auszüge gehört haben. Genau. Und diese Debatte läuft nicht nur in politischen Berlin, sondern die läuft in der ganzen Republik seither. Und eine Lösung ist nicht in Sicht.
Genau, es wird ja extrem eifrig und aufgeregt diskutiert. Du warst unter anderem auch bei Lanz, bei ZDF in einer Talkshow und hast nach einem Interview, das Lanz mit Frauke Brosius-Gersdorf geführt hat, hast du das noch analysiert mit einer weiteren Journalistin? Hast sie da auch getroffen? Kannst du vielleicht sagen, wie das so war, diese Begegnung?
Ja, wir haben uns vor der Sendung kurz gesehen. Da gibt es ja so einen Raum, wo die Gäste sich aufhalten. Da haben wir uns begrüßt und so ein bisschen Smalltalk gemacht. Sie wirkte vor der Sendung schon sehr, sehr konzentriert, auch sehr angespannt. Nach der Sendung haben wir dann auch nochmal zusammengesessen mit dem Moderator im kleinen Kreis und da wirkte sie sehr gelöst und auch erleichtert, dass sie das nun hatte öffentlich sagen können, was sie hatte sagen wollen. Aber das war also mein persönlicher Eindruck und das hat sie ja auch in der Sendung sehr eindrucksvoll geschildert. Das war eine Frau unter allerhöchster Anspannung in einer absoluten Grenzsituation.
Wir haben Drohungen bekommen, also ich vor allen Dingen Drohungen bekommen per E-Mail, Poststücke mit verdächtigem Inhalt, die an meinen Lehrstuhl gesendet wurden. Und es gab Videos in sozialen Netzwerken. Da gab es unter anderem wohl ein Video, wo mein Bild zu sehen war und mir mit einer Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Oder auch so Aufforderungen, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin mit einem Bild von mir. Und natürlich macht mir das Sorgen, natürlich belastet mich das.
Ja, da sind wir uns ja, glaube ich, in dem Punkt einig, das, was die Frau da erlebt hat und auch heute noch erlebt vermutlich, das hat sie wirklich nicht verdient bei aller Kritik.
Ja, also sie ist da wirklich extrem ins Gefecht geraten. Und man muss schon sagen, das haben ja auch die Stellungnahmen vorher aus der Debatte gezeigt, da wurde sehr personalisiert Kritik an ihr geübt. Aber ich glaube, ja, wir müssen jetzt mal vor allem auch zu den Inhalten vorrücken. Was war denn eigentlich das Zentrum der Empörung oder warum man plötzlich oder gewisse Kreise gefunden haben, diese Frau ist eigentlich nicht tragbar? Und da sind wir vielleicht auch da, wo mein erstes Befremden angefangen hat, als ich mich mit dem Fall ein bisschen beschäftigt habe. Und man hat ja vor allem am Anfang gemerkt, dass ein großer Kritikpunkt von rechts oder von konservativen christlichen Kreisen hat sich um ihre Positionierung in der Abtreibungsfrage gedreht. Und zwar wurde da suggeriert, sie plädiere sozusagen für eine Abtreibung bis zur Geburt, also dass sozusagen bis das Kind auf der Welt ist, darf eigentlich abgetrieben werden. Und das hat sie natürlich noch einmal sehr deutlich dementiert in dieser Sendung bei Lanz, wo sie noch mal ganz klar gesagt hat, sie tritt ein für eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Also momentan ist die Lage so, dass es eigentlich verboten ist, aber es wird nicht geahndet in Deutschland und sie tritt dafür ein, dass man das bis zur 12. Schwangerschaftswoche machen kann.
Genau, es wird unter bestimmten Voraussetzungen, bleibt es straffrei, aber auch da nur im ersten Trimester und danach nur bei medizinischer Indikation.
Genau, und das war eigentlich das Zentrum der Kritik und da muss ich sagen, das fand ich schon merkwürdig, weil es wird sozusagen dann suggeriert, eine Richterin oder eine Juristin, die diese Ansicht vertritt, die sei irgendwie schon eine völlig entgrenzte Figur, jenseits von der Mitte, eine radikalisierte Linke und da muss ich sagen, das ist doch überhaupt nicht so und vermutlich, ich meine, die Umfragen in der Bevölkerung sind dann nicht ganz eindeutig, aber zeigen, das ist eine Position, die auch in Deutschland großen Rückhalt genießt. In der Schweiz ist das schon seit über 20 Jahren ist das Standard. Mhm. Also da hatte ich den Eindruck, da wird so eine Art Amerika gespielt, oder? Also man versucht irgendwie so diesen amerikanischen Abtreibungsdiskurs da über Deutschland zu stülpen und eigentlich passt es gar nicht, weil es gibt dieses große Klientel oder sagen wir diese große Gemeinschaft in der Bevölkerung, die genau diese Bedenken aus christlichen Glauben heraus etc. hat, die gibt es so in Deutschland in dieser Masse gar nicht.
Du hast schon recht, was die Legalisierung eines Schwangerschaftsabbruchs in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft angeht, da gibt es eine breite gesellschaftliche Mehrheit, übrigens auch unter Kirchenmitgliedern oder auch unter Anhängern der Unionsparteien. Aber ich glaube, die Kritik, wenn man sich dann die seriöse Kritik auch von anderen Juristen, von Kirchenvertretern anschaut, die dreht sich eigentlich um einen ganz konkreten Punkt. Frau Gebrosius-Gersdorf sagt, wir können den Schwangerschaftsabbruch eigentlich nicht legalisieren, weil die Menschenwürdegarantie nach Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes da im Weg steht. Es gibt also jetzt den Widerspruch, auch das ungeborene Leben genießt diese Menschenwürdegarantie. Mhm. Und wenn wir dem ungeborenen Leben sozusagen die Menschenwürde zusprechen, dann geht das nicht, dann kann man das nicht abtreiben. Und da hat sie, sage ich jetzt auch als Nicht-Jurist, einen Punkt. Und ihre Lösung ist, dass sie sagt, es gäbe gute Gründe, dass diese Menschenwürdegarantie erst ab der Geburt gilt. Was jetzt nicht heißt, und da wurde sie ganz verkürzt wiedergegeben, dass der Embryo rechtlos ist oder dass sie dafür wäre, dann sozusagen bis zum Tag vor der Geburt abzutreiben.
Aber eben hinter dem Ganzen steht doch einfach eine Bemühung, einen legalen Widerspruch aufzulösen in Deutschland. Eben von etwas, wo man eigentlich sagt, es ist kriminell, aber wir tolerieren es. Also es ist doch eine widersprüchliche Haltung. Und darin, jetzt aus Ihren Worten, lese ich eigentlich vor allem die Bemühung, diesen Widerspruch irgendwie aufzulösen. Und offenbar geht das nicht, ohne diesen Begriff Würde anzufassen, weil sonst kannst du eigentlich sozusagen ständig die Würde des ungeborenen Lebens und die Würde der Mutter gegeneinander aufspielen.
Das ist so, aber man muss natürlich bedenken, welche Bedeutung dieser Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes in Deutschland genießt. Es ist ja das Grundgesetz, was geschaffen wurde nach dem Terror des Nationalsozialismus. Und dieser Satz steht ganz bewusst am Anfang und wird auch begriffen als Lehre aus dem Schrecken des Nationalsozialismus. Also kein Mensch sollte je wieder ein bloßes Objekt sein, sondern diese Würde sollte ihn schützen. Und die Sorge ist einfach, wenn man einmal sagt, dass ein menschliches Leben diese Menschenwürdegarantie abgesprochen bekommt, dann macht man ein Tor auf, das man nicht wieder zukriegt. Weil was ist dann beispielsweise mit Menschen im Wachkoma? Was ist mit behinderten Menschen? Was ist mit ganz alten Menschen? Jetzt, wenn man sozusagen die Menschenwürde einmal relativiert, dann wird es brenzlig. Und das, finde ich, ist eine Kritik, die man ernst nehmen muss, die man nicht so einfach wegwischen darf.
Aber interessant ist halt einfach, dass so eine Fraktion der Hasenfüße und Hinterbänkler, die ja die Union ist und stellt, dass die plötzlich so eine große Prinzipienfestigkeit irgendwie kreieren und jetzt da aufstehen und sozusagen da ihrem Kanzler in die Parade fahren und so. Da frage ich mich schon, wo sind denn all diese Leute in den letzten Jahren und Monaten gewesen, als es auch um sehr prinzipielle Sachen ging, als es um Schuldenpolitik ging, als es um Migrationspolitik ging etc. Also plötzlich hat man so ein Mütchen gefasst in dieser doch recht spezifischen Frage und das finde ich schon ein bisschen verwunderlich.
Die Kritik an die Union, der möchte ich gar nicht widersprechen. Und was man ja auch sagen muss, also die Union hat jetzt aktuell 208 Abgeordnete im Bundestag sitzen. Es ist ja noch nicht mal eine Mehrheit nach allem, was man so hört, die da aufbegehrt hätte, sondern irgendwie, keine Ahnung, etwa jeder Vierte. Also diejenigen Volksvertreter dieser Parteien, CDU und CSU, die sich selber christlich nennen und das ernst nehmen, diesen Streit um die Menschenwürde, die sind ja auch da schon in der Minderheit.
Ja, und da sind wir schon auch, ich meine, wir haben vorher auch noch diese Aussage von Brosius-Gersdorf gehört, eben wie sie auch selber attackiert wird und so weiter. Da finde ich schon auch, die Kritik hat sich in Deutschland ein bisschen zu stark an dieser Frau entladen und eigentlich müsste man da eher, wenn schon, die kritisieren, die diese Frau aufstellen wollten. Aber du, ich meine, dein Problem ist ja eigentlich auch ein anderes, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast dich eigentlich weniger an dieser Frage, sagen wir mal, journalistisch abgearbeitet oder damit beschäftigt, was sie da zum Schwangerschaftsabbruch gesagt hat, als zur AfD.
Das ist richtig. Mir geht's bei dieser ganzen Diskussion über den Schwangerschaftsabbruch, da bin ich ja selber gar kein Fundi. Mir ist nur wichtig, dass man anerkennt, dass es eine seriöse und auch wirklich tiefgehende Kritik da gibt, die man ernst nehmen sollte. Nein, mein Problem ist ein anderes. Es gibt alle möglichen Kritikpunkte, die man an ihren mitunter sehr pointierten politischen Äußerungen nennen könnte. Aber ein Punkt finde ich besonders kritisch. Und das ist ihre Haltung zu einem möglichen AfD-Verbot. Und vor allem das, was sie nicht jetzt in der Sendung, die gerade stattgefunden hat, sondern vor einem Jahr schon mal bei Markus Lanz gesagt hat.
Wenn es genug Material gibt, wäre ich auch dafür, dass der Antrag auf ein Verbotsverfahren gestellt wird. Weil das ein ganz starkes Signal unserer wehrhaften Demokratie ist, dass sie sich gegen Verfassungsfeinde wehrt, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen. Ja. Aber ich gebe Herrn Baum auch in dem Punkt recht, dass damit natürlich nicht die Anhängerschaft beseitigt ist.
Ja. Also, dass sie die Anhänger der AfD beseitigen will, da gab es dann auch große Aufregung damals.
Hat sie sich ja ein bisschen davon distanziert jetzt, oder ein Jahr später?
Da hat sie sich distanziert, hat sie auch jetzt gesagt, das war unglücklich formuliert. Herr Baum übrigens, dem sie da Recht gegeben hat, ist Gerhard Baum, der war mal deutscher Innenminister, ist kürzlich verstorben und war so das linke Gewissen der FDP. Mhm. Und der saß damals in der Sendung neben ihr. Ja, also wenn du dir dieses Zitat in Gänze anhörst, ich finde, das hat einen Sound, der erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die in der Schweiz kennst, ob ihr die da auch habt, diese Omas gegen rechts.
Ich weiß nicht, ob wir die auch haben, aber ich kenne sie aus Deutschland auf alle Fälle.
Sie ist natürlich keine Oma, Brosius Gersdorf ist Mitte 50.
Ja, natürlich, sie hat so einen aktivistischen Ton, den sie natürlich dann auch so mit diesem so ein bisschen wissenschaftlichen, juristischen Duktus vereint. Ich finde es auch interessant, dass sie ständig betont, ich bin eine Wissenschaftlerin, ich spreche hier als Wissenschaftlerin. Das bin ich mich eigentlich gar nicht so gewohnt. Also ich glaube, Juristen in der Schweiz legen meistens nicht so viel Wert darauf, als Wissenschaftler wahrgenommen zu werden. Es bekommt fast so ein bisschen rückt in die Sphäre fast schon der Naturwissenschaften, wenn sie über das Recht spricht.
Ja, das war damals eine Sendung, wo es um das Grundgesetz als solches ging und sie war als Staatsrechterin eingeladen. Und was du da halt raushörst, ist irgendwie so ein ganz schneller fließender Übergang zwischen der Verfassungsschutz sagt, ich habe genug Material, dann die Feststellung Verfassungsfeinde und im nächsten Satz ist die Partei schon weg und dann geht es um die Anhänger. Mhm. Und sie sagt nicht explizit, ich will diese Partei verbieten, aber trotzdem hätte ich von einer Staatsrechtlerin, unabhängig davon, ob die jetzt nach Karlsruhe geschickt werden soll oder nicht, doch da eine nüchternere, unbeteiligtere Haltung erwartet. Weil im Staatsrecht, also ein Parteiverbot ist nun wirklich das allerschärfste Schwert. Da sagst du, hier ist ein politischer Akteur und der darf nicht mehr mitspielen. Und die AfD, muss man ja sagen, ist einfach gerade die größte Oppositionspartei im Land. Die ist in Ostdeutschland Volkspartei. Es gibt Leute, Andreas Rödder, einer der konservativen Vordenker der Union, die warnen, im Falle eines Parteiverbots wird es einen Bürgerkrieg geben. Und jetzt kommt Frau Brosius-Gersdorf und sagt in einer Talkshow, naja, wenn der Verfassungsschutz genug hat, dann muss die wehrhafte Demokratie losmarschieren. Und da habe ich ein Störgefühl.
Also sie sagt zu einem Zeitpunkt, wo sie natürlich noch nicht irgendwie kandidiert hat für dieses Richteramt. Aber
das stimmt, aber sie wurde auf diese Passage auch jetzt in der Sendung am 15. Juli, als die Debatte schon heiß gelaufen war, nochmal angesprochen. Ja. Und das Einzige, was sie gesagt hat, was sie zurückgenommen hat, war die Formulierung mit den beseitigten Anhängern. Ansonsten hat sie da nicht zurückgenommen und das finde ich schon...
Nein, das war nicht eindeutig. Aber weißt du, was mich irritiert, ist einfach der Umstand, dass diese Frau also wahnsinnig entgrenzt dargestellt wird. Ich glaube, du hast sie auch mal als stramm links bezeichnet. Zum Teil wird sie auch als linksradikal beschrieben. Und da denke ich, wenn ich mich so ein bisschen mit ihren Positionen beschäftige, habe ich eher den Eindruck, sie ist eigentlich einigermaßen linksliberaler Mainstream in Deutschland. Sie sagt ja auch, sie gehöre eigentlich in die Mitte der Gesellschaft. Und mein Eindruck ist auch, dass sie da ist. Man kann sich darüber Gedanken machen, ob das sozusagen irgendwie, was das für eine Mitte ist. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele Leute und wie viele Parteien, Verbände etc. durchaus aufgeschlossen einem potenziellen AfD-Verbot gegenüberstehen, das geht ja bis in die Union rein. Also die CDU-CSU hat sich auch noch nicht klipp und klar gegen ein AfD-Verbot ausgesprochen. Also da muss ich sagen, sie ist eigentlich da in ganz guter Gesellschaft in Deutschland. Möchte auch betonen, ich fände persönlich ein AfD-Verbot auch, klar gesagt, Schwachsinn und glaube auch, dass es wirklich der deutschen Demokratie stark schaden würde. Aber die Position ist nicht so fremdartig im deutschen Diskurs.
Das ist richtig. Und jetzt kann man über diesen Gummibegriff Mitte lange diskutieren. Ich finde, das ist ein etwas fauler Begriff, den Leute gerne benutzen, die irgendwie eine klare Positionierung scheuen. Also in Deutschland wollen ja die allermeisten Politiker Mitte sein, was auch immer das heißt. Und Mitte ist ein variabler Ort. Ich würde auch sagen, in Deutschland ist er ziemlich weit links mittlerweile angesiedelt. Das ist aber eine andere Diskussion. wenn du dir anschaust, welche Position sie sonst so bei gesellschaftspolitisch strittigen Themen hat, da würde ich schon sagen, würde ich auch an meiner Formulierung mit dem stramm links und nicht etwa liberal links oder irgendwie mittig festhalten. Also sie will, dass bei Wahlen irgendwie paritätische Listen aufgestellt werden.
Gleich müssen. Viele Frauen wie Männer.
Genau, bei der Zweitstimme sozusagen wie so im Reißverschlussverfahren eine Kandidatin, Kandidat, Kandidatin, Kandidat. Was ein Problem ist, weil die allermeisten Parteien nur einen sehr geringen Frauenanteil haben. Das heißt, wenn du dann beispielsweise eine Kommunalwahl hast und eine Partei hat nur irgendwie 20% Frauen, dann müssen sie trotzdem abwechselnd da ihre Liste füllen. Und das setzt natürlich irgendwie die Chancengleichheit außer Kraft, das Leistungsprinzip außer Kraft. Und vor allem ist es durchzogen von dieser identitätspolitischen Überzeugung, dass nur jemand einen anderen repräsentieren kann, wenn er bestimmte äußerliche Merkmale mit einem teilt. Also nur eine Frau kann eine Frau wirklich richtig repräsentieren. Ja. Und das fängt mit der Geschlechterparität an und die nächste Diskussion ist dann, braucht ein Parlament eine Migrantenquote? Und das ist, würde ich aber sagen, das ist vormodern, das ist illiberal, das ist nicht irgendwie mittig.
Ja, aber von wegen illiberal kann ich dir auch sagen, mein größtes Störgefühl hatte ich, als ich mich so mit ihren Positionen beschäftigt hatte, mit ihrer Aussage, es brauche, sie hat es dann als lautes Nachdenken bezeichnet, es brauche möglicherweise eine Pflicht zur Impfpflicht. Und da dachte ich, das war eine Aussage, die sie während der Corona-Zeit gemacht hat. Und das finde ich dann wirklich ein absolut fundamentaler Eingriff in die Freiheitsrechte des Individuums. Also die Vorstellung, dass Menschen möglicherweise zwangsgeimpft werden können oder müssen. Und sie würde ja sogar noch so weit gehen, dass der Staat möglicherweise dazu verpflichtet ist, diese Zwangsimpfung durchzuführen. Und ja, also da hätte ich mir jetzt auch ein bisschen mehr Distanzierung auch in diesem Gespräch bei Lanz gewünscht, muss ich sagen. Aber auch da, sie ist auch ein bisschen ein Spiegel der deutschen Gesellschaft. Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, wie die Corona-Politik damals war, wie rücksichtslos der Staat Freiheitsrechte eingeschränkt hat zugunsten einer Volksgesundheit, da muss ich sagen, sie ist halt nicht so weit von der deutschen Mitte entfernt, wie jetzt manche Leute suggerieren wollen.
Das stimmt. Im Übrigen hat sie diesen Aufsatz, ich glaube, im November 2021 veröffentlicht, zusammen mit ihrem Mann. Und damals war die Pandemie halt auch schon eine ganze Zeit lang fortgeschritten. Es gab schon Impfdurchbrüche und die Behauptung, dass ein Geimpfter niemanden anders mehr anstecken kann oder komplett geschützt sei, die war halt auch schon ins Wanken geraten. Das muss man da mitdenken. Ansonsten würde ich dir auch in dem Punkt recht geben. Das sind alles völlig legitime politische Positionen, aber in der Summe ergeben sie für mich ein Bild einer Staatsrechtlerin, einer Wissenschaftlerin, die doch irgendwie auf politischer Mission ist. Und der gemeinsame Nenner ist sowas, nenne es meinetwegen linksautoritär. Mhm. Also da will jemand das Recht als Erziehungsinstrument einsetzen. Ne? Vom Impfen über die Parität, über ein AfD-Verbot. Also wenn du zu doof bist, dich impfen zu lassen, dann brauchst du den staatlichen Zwang. Mhm. Wenn eine Partei es nicht hinkriegt, Frauen auf eine Wahlliste in ausreichender Zahl zu stellen, braucht Zwang. Wenn eine Partei zu rechts ist, irgendwie aus Sicht der nach links gerückten Mitte, Zwang, Verbot, raus.
Und ich meine, da sind wir auch wieder bei der Union, oder? Ich meine, das ist ja alles öffentlich. Diese Position hat sie alle öffentlich gemacht. Und ja, wir wollen es jetzt nicht nochmal 10-mal wiederholen, aber da hat einfach Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende, und die ganze Partei ihren Job nicht gemacht. Wenn sie mit diesen Positionen einer Richterin, einer künftigen Richterin, ein Problem haben, dann dürfen sie diese Person nicht im Parlament zur Wahl stellen. So einfach ist es.
Absolut.
Ich glaube, wir müssen vor allem auch noch mal drüber reden, was steckt denn eigentlich hinter dem Ganzen? Ich meine, es wurde jetzt auch oft in den Medien betont, also so eine Aufregung gab es ja eigentlich noch kaum um eine Richterwahl. Und ich glaube schon, dahinter steckt etwas, das sich ganz grundlegend verändert, oder? Wir haben große Konflikte zwischen Gerichten und der Regierung in Amerika. Wir haben eben diese Parteiverbotsdebatte in Deutschland. Es gab zum Beispiel in Frankreich den Gerichtsausschluss von Marine Le Pen, dass sie bei der nächsten Wahl nicht sich zur Wahl stellen darf. Es gab auch ein gliedstaatliches Gericht in den USA, das Donald Trump von der Wahl ausschließen wollte. Also es gibt eine Justiz, die sich recht robust in die Politik einschalten will. Und es gibt einen starken Gegenreflex dagegen.
Kritiker reden auch von einer Wandlung des Rechtsstaats zu einem Richterstaat, ne? Mhm. Also wo Gerichte immer stärker in die Gesetzgebung eingreifen und immer sozusagen dem Gesetzgeber immer engere Grenzen setzen. Also in Deutschland ist ja ganz bekannt gewesen das Klimaschutzgesetz, das ja Karlsruhe 2021 gekippt hat. Mhm. Weil sie gesagt haben, ihr habt hier auf die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu wenig Rücksicht genommen. Also ganz konkret, ihr habt nicht ausreichend konkrete Regeln zum Klimaschutz, zur CO2-Ausstoßreduktion nach 2030 festgelegt. Und deshalb müsst ihr ein neues Gesetz schreiben. Und das haben natürlich irgendwie Fridays for Future oder wie diese Gruppen alle heißen, die haben das damals gefeiert. Aber demokratietheoretisch ist das Ganze, finde ich, eine heikle Sache, weil die Souveränität in einem Staat geht vom Volk aus und dann mittelbar von den Volksvertretern. Und wenn die Judikative sozusagen die Souveränität so weit beschneiden kann, dass sie sagen kann, ist ja schön, dass ihr ein Gesetz gemacht habt, aber nach unserer Definition vom Grundgesetz und von den völkerrechtlichen Verpflichtungen passt uns das nicht, also bitte nochmal neu machen. Das ist ganz schön anmaßend.
Ich finde auch, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, das Buch von Philipp Manoff, der hat sich ja ganz intensiv mit dem Verhältnis von Gerichten und Parlamenten und Regierungen beschäftigt. Und er kommt ja sogar zur Grundthese, dass der Populismus eine Krankheit sei, die, Zitat, durch ein neues Design der Demokratie hervorgerufen wird. Also seine These ist so ein bisschen, dass Gerichte immer mehr reinsteuern in die Prozesse, dass sie immer mehr engmaschige Gesetze schaffen, die die Politik einschnüren und den Gestaltungsspielraum einschränken. Wir kennen das auch aus Deutschland, da heißt es, ja, gerade in der Migrationspolitik, das darf man nicht, das ist gegen die Menschenrechte, das ist gegen folgende Rechte, die Politik kann eigentlich gar nichts machen. Und da wächst natürlich ein starker Widerstand dagegen und es kommt eine fatale Dynamik im Gang. Also die Gerichte provozieren Widerstand von Populisten und die Gerichte haben dann wieder das Gefühl, eben im Sinne der wehrhaften Demokratie, wir müssen auch diesen Widerstand wieder eindämmen. Und so schaukelt sich das immer weiter hoch. Ich finde, die These hat wirklich etwas für sich.
Ja, absolut. Der Philipp Manoff hat ja auch, ich glaube, im Frühjahr war es irgendwie der NZZ ein größeres Interview gegeben. Das können wir vielleicht in den Shownotes noch verlinken. Da führt er das ein bisschen aus. Mhm. Stichwort wehrhafte Demokratie in Deutschland. Hast du noch die besondere Situation, dass es so eine weit verbreitete Überzeugung gibt, das hörst du aus allen etablierten Parteien, so eine Angst, dass die Bürger irgendwie falsch wählen könnten, dass sie den Falschen auf den Leim gehen, dass sie irgendwie, also ne, alle Etablierten machen natürlich keine populistische Politik, aber dass sie den Populisten auf den Leim gehen. Dann gibt es die Unterscheidung, ne, die demokratischen Parteien und die anderen, die bäh sind, die aus der Mitte ausgeschlossen sind. Und auf so einer ersten Stufe heißt es dann gerne, ja, man muss die eigene Politik den Leuten wohl einfach noch besser erklären. So, und wenn sie dann nicht spuren und richtig wählen, dann ist halt die nächste Eskalationsstufe Verfassungsschutz und am Ende steht dann das mögliche Parteiverbot.
Und es stimmt eben auch nicht, dass nur gegen Parteien vorgegangen wird, sondern eben, wie auch schon bei Brosius Gersdorf, gibt es auch so ein starkes Misstrauen dem Volk gegenüber oder Teile des Volks gegenüber. Ich meine, es haben sich auch ganz viele Begriffe herausgebildet, wie Wutbürger, Querdenker, Aluhüte, Schwurbler. Zum Teil verwenden ja diese Gruppierung diese Begriffe schon selber, aber werden auch stark abschätzig gebraucht und ausgrenzend. Und letztendlich eigentlich die Leute, die zur Wahl schreiten und das Stimmvolk sind, die die Demokratie prägen, werden von Gerichten und von Politikern zunehmend als eine eigentliche Gefahr für die Demokratie wahrgenommen. Und ich finde auch das eine absolut bedenkliche Entwicklung, wenn sozusagen der Wahltag zum Krisentag der Demokratie wird. Und so haben wir das ja momentan in Deutschland auch so ein bisschen, oder besser gesagt in ganz Europa, die Dynamik. Immer wieder, es ist Wahlsonntag, kommen jetzt die Populisten an die Macht, machen die Menschen wieder, geben sie die falsche Stimme ab. Und das ist eigentlich schon komplett irres Framing. Mhm. was Demokratieausübung anbelangt.
Ja, ja. Jetzt wissen wir natürlich nicht, um nochmal ganz kurz auf dieses AfD-Verbot und warum ich da so ein Störgefühl habe, bei ihr zu sprechen zu kommen. Wir wissen natürlich nicht, wie in Karlsruhe entschieden werden würde, am dann zuständigen zweiten Senat, wenn es irgendwann einen Verbotsantrag geben sollte, von der Bundesregierung, vom Bundestag oder vom Bundesrat. Möglicherweise würde auch Frau Brosius-Gersdorf, wenn sie jetzt an das Gericht käme und mitentscheiden dürfte, dann einen solchen Antrag ablehnen. Also in der Vergangenheit hat es immer wieder Richter gegeben, die vorher ganz anders klangen und dann ganz anders Recht gesprochen haben. Das kann so sein. Nichtsdestotrotz steht sie jetzt einfach unter Verdacht, da voreingenommen zu sein. Und allein dieser Verdacht, das ist mein Punkt, in dieser aufgeheizten Lage mit dem möglichen Verbot einer der größten Oppositionsparteien im Land und all den Verwerfungen, die das nach sich ziehen könnte, ist ein zu großes Risiko für die Reputation dieses Gerichts.
Einerseits finde ich die Betonung des Verdachts wichtig, aber ich finde es auch nochmal wichtig, dass du darauf hinweist, sie ist jetzt noch nicht Richterin, oder? Diese Äußerung macht sie nicht in dieser Funktion. Und dass sie auch eine Bürgerin ist mit politischen Positionen, man kann sich fragen, ist es klug, dass jemand mit solchen Ambitionen sich so öffentlich äußert? Es ist vermutlich nicht klug, aber dass sie ein politisch denkender Mensch ist, das ist auch kein Skandal. Und es muss nicht unbedingt heißen, dass jemand mit solchen politischen Position auch konsequenterweise immer auch genau das Recht dann so auslegen wird oder will, wie es sozusagen kompatibel mit den eigenen Positionen ist. Aber ich glaube, was mich jetzt auch noch wundern nehmen würde, ist deine Prognose, was jetzt passiert. Wird diese Frau mal Verfassungsrichterin in Deutschland? Wird die aufgestellt? Wird sie sich zurückziehen? Was passiert?
Nein, ich wette eine gute Flasche Rotwein, dass sie das nicht wird.
Gut, jetzt müsste ich eigentlich die andere Position einnehmen. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht.
Aber jetzt würde mich interessieren, Benedikt, als jemand, der das ganze Thema am Anfang irgendwie versucht hat zu ignorieren, warum glaubst du das?
Ich glaube, dass diese ganze Diskussion, die Debatte, die jetzt stattgefunden hat, sie letztendlich so vermutlich auch persönlich mitgenommen hat. Und sie hat sie auch betont in dieser Landsendung, wenn sie eigentlich das Gefühl hat, sie könne allein mit ihrer Geschichte, die jetzt stattgefunden hat, möglicherweise ein Problem für das Gericht darstellen, für die Aura der Unabhängigkeit, für die Aura der Neutralität, die natürlich immer auch ein bisschen eine idealistische Aura ist, dann würde sie es nicht machen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist schon längst passiert. Die ganze Geschichte ihrer möglicherweise Richterwerdung ist viel zu kompliziert, viel zu konfliktreich. Sie muss sich zurückziehen.
Sie hat den Schlüssel für die Lösung dieses Konflikts, weil die anderen beiden Seiten sich halt wirklich völlig konfrontativ gegenüberstehen. Und das kann für sie tatsächlich am Ende auch noch wirklich gut ausgehen. Ich glaube, wenn sie nach der ganzen Aufregung ein Buch schreiben würde, würde das garantiert ein Bestseller werden. Und wenn sie sich entschließen würde, in die Politik zu gehen, würden ihr sicherlich die Parteien links der Mitte alle Türen aufmachen. Vielleicht will sie ja Justizministerin werden. Dann hätte sie ein politisches Amt.
Oder könntest du dir vorstellen, der Co-Autor dieses Buchs zu sein, um die juristischen Sätze noch ein bisschen journalistisch abzuschleifen und publikumswirksam zu machen?
Auch das Redigat eines solchen Buches wäre sicher spannend, aber vermutlich würde sie ein Angebot von mir da dankend ablehnen.
Vermutlich. Das war ein Machtspiel. Ich bin Benedikt Neff.
Und ich bin Marc-Felix Serau. Anregungen, Kommentare und alles, was Sie, was ihr uns sagen wollt, an machtspiel@nzz.de.
Noch mehr Links zum Thema findet ihr in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ciao zusammen.
Tschüss.